Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Ich versuche mal, ein Bild in euren Kopf zu malen und sage dazu ein Wort: Elektroschrott. Und ich glaube, dass jetzt eins von zwei Bildern auftaucht. Entweder das von riesigen Müllbergen voller Geräte, in denen vielleicht Menschen nach was Brauchbarem suchen, oder wir, die wir die ganze Zeit neuen Elektrokram kaufen und dann den alten einfach wegwerfen. Jetzt könnte man natürlich einfach sagen, das sind ja zwei Seiten desselben Problems. Aber tatsächlich stellt sich die Frage, ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass unser Kaufverhalten alleine daran schuld ist? Fakt ist, der Elektroschrott-Müllberg wird immer größer. Die UNO hat kürzlich die aktuelle Version ihres Global E-Waste Monitor vorgelegt und im Kern gibt es da zwei Zahlen, die Situation ganz gut zusammenfassen. 2022 fielen 62 Millionen Tonnen Elektroschrott an, das ist die eine Zahl, und die kamen zum bereits bestehenden Berg dazu. Und dass dieser Berg immer weiter wächst, das liegt nicht nur daran, dass Müll anfällt, sondern auch daran, dass der da ist, zu wenig recycelt wird. Nur knapp ein Viertel des Elektroschrotts, und das ist die andere Zahl, wird wieder aufbereitet und die Quote sinkt absehbar eher sogar, als dass sie steigt. Da gibt es natürlich ganz viele Fragen. Kann man das ändern? Wie kann man das ändern? Wie kann man darüber sprechen, dass man das ändern kann? Vielleicht für manche sogar, will man das überhaupt ändern? Und das ist alles nicht so einfach, denn die Diskussion um Elektroschrott ist unfassbar komplex und das fängt schon damit an, dass es gar keine eindeutige Definition des Begriffs Elektroschrott gibt, also definiert ist, welche Geräte, Baugruppen oder Materialien eigentlich darunter fallen. Und das endet noch lange nicht damit, dass es zum Beispiel für profitorientierte Unternehmen nach wie vor sehr viel billiger und gewinnträchtiger ist, Rohstoffe für Elektrogeräte in Minen neu abzubauen und die auch wieder zur Umweltverschmutzung beitragen, statt sie aus Elektroschrottrecycling zu gewinnen. Und ich weiß das alles schon, weil ich mit Stefan Laser über das Thema gesprochen habe. Der ist Soziologe an der Ruhr-Universität Bochum und forscht seit Jahren zu Elektroschrott und wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Der Kern unseres Gesprächs war dann das eine Bild, das ich am Anfang gezeichnet habe, das fast schon so ein Berichterstattungsnarrativ ist. Wir kaufen immer neue Technik, wir sind schuld daran als Privatpersonen, die genau das machen, immer neue Technik kaufen. Aber andererseits, es gibt ja auch den schönen Spruch, individueller Verzicht löst keine systemischen Probleme. Und vielleicht trifft das ja auch hierzu, auf eine Welt, in der man ohne brauchbare aktuelle Digitaltechnik und Infrastruktur kaum noch überleben kann oder zumindest leben kann. Das ist also dann, was ich von Stefan Laser ganz konkret wissen wollte. Sind wir einzelnen Menschen schuld am riesigen Elektroschrottberg?
In der Frage stecken verschiedene Annahmen, die ich gerne auseinandernehmen wollen würde. Es fängt damit an, also eigentlich auch mit diesem Bericht, der fast so was wie Panik auslöst. Und das ist ja ein Bericht, der alle paar Jahre erscheint, der E-Waste Monitor. Und auch alle paar Jahre gibt es in den großen Medien, sowohl in den Hörmedien, in den Zeitungsmedien, ausführliche Berichte, die oft so einen gewissen Unterton haben, die Dramatik auslösen. Und das finde ich erstmal spannend, dass mit Elektroschrott immer so eine Panik ausgelöst wird, die einen klaren Adressaten hat. Und das sind wir als KonsumentInnen, wieso passiert das eigentlich? Also das erstmal so festzuhalten und zu merken, okay, wir werden stark adressiert, finde ich wichtig, denn eigentlich können wir nicht viel machen aufgrund von systemischer Zwänge. Wir haben natürlich ein Interesse am Konsum und das Smartphone wird vielleicht nicht jedes Jahr neu gekauft, aber alle 2-3 Jahre und es gibt ein gewisses Bedürfnis danach. Aber trotzdem ist es, würde ich sagen, eher ein systemischer Zwang und auf der Konsumebene lässt sich das Problem sehr schwer greifen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, diese Berichterstattung, viele öffentliche Diskussionen sind höchst problematisch, weil sie einen Umweg gehen und sozusagen die Verantwortung sehr stark auf das legen, was am Ende rauskommt. Also allein, dass wir hier über den Müll am Ende sprechen, also dass wir sprechen über das Smartphone, was irgendwann in der ominösen Schublade landet, ist sehr aufschlussreich, verkürzt. Wir blicken stattdessen sehr wenig auf das, was sozusagen vorne in der Wertschöpfung oder zwischendurch in der Wertschöpfung passiert. Wir stellen nie die Frage, wie kann man denn den Hahn zudrehen? Wie kann man vielleicht auch auf der Software-Ebene dafür sorgen, dass wir weniger eingesperrt sind? Da passieren gerade einige spannende regulatorische Dinge, aber es sind nur kleine Schritte. Wir sprechen stattdessen immer wieder über die kleinen Geräte, die wir irgendwo im Haushalt haben und wo wir ja irgendwie dran schuld sind. Das ist nicht ganz falsch. Und unser alltägliches Leben als Konsumierende, insbesondere im globalen Norden, aber eigentlich auch im globalen Süden, ist natürlich ein digitales. Wir nehmen teil daran Und das lässt sich schwer leugnen und aber ist sozusagen auch ein Widerspruch, mit dem man leben muss.
Ich verstehe aber sagen nicht ganz, was dann der eigentliche Adressat sein soll. Also geht es darum, dass man schon über diese Geräte, die wir einzeln besitzen, spricht, aber an einer anderen Stelle ihrer Produktion oder Herstellung? Oder ist es so, dass der Adressat jemand anders sein muss? Die Industrie, die Politik? Wo, also wenn Sie sagen, die Diskussion läuft gerade an der falschen Stelle und an den falschen Adressaten, wo sollte sie denn eigentlich laufen?
Wenn ich es runterbrechen wollen würde, würde ich tatsächlich die industriellen Praktiken in den Fokus stellen. Also die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, wie aufwendig sie sind und welcher zum Beispiel Müll alleine bei einer einzigen Kupfermine anfällt. Also Josh Lipowski, ein Geograf, der sich viel mit Elektroschrott auseinandergesetzt hat, der das einmal durchgespielt, hat eine einzige Mine in den USA verbraucht und produziert mehr, vor allem auch toxischen Müll, als der gesamte Elektroschrott, der in den USA anfällt. Also USA als eines der Länder, was am meisten Elektroschrott produziert. Und dieses Missverhältnis wird oft nicht beleuchtet und wird vielleicht sogar, könnte man es noch schärfer sagen, explizit unsichtbar gemacht. Stattdessen reden wir über kleine Maßnahmen, die am Ende der Wertschöpfung anfallen, die vor allem sich auf Konsum und die Praktiken des Wegwerfens also konzentrieren.
Es gibt ja eben in der EU wird ja das Recht auf Reparatur hochgehalten und gerade politisch diskutiert, also dass man seine eigenen Geräte länger benutzen können soll, weil sie eben reparierbar sind. In Österreich gibt es sowas wie einen Reparaturbonus. Das heißt, sowas halten Sie für gut gemeinte, lieb gemeinte vielleicht Augenwischerei, die aber nichts am grundsätzlichen Problem ändert, weil man eigentlich an die Industrie und die Rohstoffgewinnungsprozesse ran müsste erstmal.
Aber ja, das Recht auf Reparatur ist schon ein Beispiel, das geht in eine sehr gute Richtung, weil es auf die Produktionsebene auch abzielt. Das passiert schon ganz selten, also da ist die Recht auf Reparaturbewegung eine der besten Beispiele, wie man das, glaube ich, machen kann. Und so wird es auch in der Literatur diskutiert. Es ist eine spannende Bewegung und genau diese kollektiven Bewegungen braucht es eigentlich, um das Problem anzugehen. Wenn man sowas diskutieren kann wie, was sollen Einzelpersonen tun, finde ich eigentlich als Lösung ganz gut, sich kollektiv für sowas zu engagieren, das zu unterstützen und als ein Phänomen wahrzunehmen. Und Recht auf Reparatur ist ja auch besonders spannend, weil es auch eine Allianz ist. Also es ist ja nicht nur möglich geworden durch Verbraucherschutzorganisationen, die sich mit Elektroschrott auseinandersetzen, sondern es gab eine Allianz mit Bauernverbänden, vor allem in den USA, die sich daran gestört haben, dass ihre Traktoren nicht mehr repariert werden konnten. Und dann geht es auch sehr schnell sozusagen auf die Arbeitskampfebene. Die ist eng verwoben mit der Recht auf Reparaturbewegung.
Das heißt, wir sollten mit dabei sein, sowohl unsere Geräte reparieren, wenn wir es denn können, aber als auch die zivilgesellschaftliche Schwungmasse zu sein, um der Politik dazu aufzufordern, solche Gesetzgebungen zu machen, dass wir reparieren können.
Das wäre auf jeden Fall eine, auf der demokratietheoretischen Ebene, es wäre ein möglicher Weg und einer, der Sinn macht aus meiner Sicht, ja.
Der andere ist ja sozusagen, dass man tatsächlich der Industrie noch härtere oder andere Auflagen gibt. Sie haben ja gerade diese Kupfermine erwähnt. Gibt es da konkrete Forderungen, die Sie haben? Also was müsste jetzt mal konkret geregelt werden, damit weniger toxischer Ausstoß passiert?
Man kann darüber nachdenken, was würde es denn bedeuten, wenn wir so etwas wie Clean Production, mir fällt gerade kein besserer Begriff, auf der Elektronikebene einführen würde. Also sehr hohe Standards dahingehend, wie Geräte hergestellt werden müssen. Das würde Wertschöpfungsketten global verändern. Aber wir haben sowas zum Beispiel im Bereich der Pharmazeutika, also sehr hohe Standards, wie produziert wird. Eigentlich ließe sich das vom Modell auch übertragen auf die Produktion von Elektronikgeräten und ihre verschiedenen Arten und Weisen, wie sie ausformuliert werden. Und ja, dann geht es um scharfe Regularien, was ist giftig, was ist nicht giftig, wie relevant ist es zum Beispiel auch für den Klimawandel, ein wichtiges Thema, was auch in dem Bericht angerissen wird. Weil wir brauchen ja eigentlich auch mehr Elektronik zum Beispiel, um Solarmodule zu betreiben. Also Solarmodule zählen auch als Elektroschrott in diesem Bericht. Und man braucht auch mehr von dieser Elektronik, um die komplizierten Netze zu managen. Also einerseits ist es dann sozusagen notwendig für so eine Transformation, andererseits müsste man sich auch überlegen, wie genau sollte diese Produktion stattfinden, dass sie dann ja nicht hintenrum noch mehr Probleme schafft.
Der Elektroschrott wird immer mehr. Wir brauchen aber auch immer mehr digitale Elektronik und wir haben es mit einflussreichen Akteuren zu tun, die eher unwillig sind, da sauber zu produzieren. Aber es gibt zumindest einen theoretischen politischen Weg. Jetzt ist natürlich die Frage am Schluss, für wie realistisch halten Sie das, dass wir das in den nächsten Jahren umgesetzt kriegen? Oder wird einfach der Berg immer größer werden?
Ja, Vorhersagen sind natürlich immer schwierig. Es ist sicherlich unwahrscheinlich. Aber andererseits passieren eben auch viele Dinge. Also Sie haben das Beispiel mit Recht auf Reparatur angesprochen. Das ist ein positives Beispiel. Dann gibt es durchaus auch stärkere Regulationen auf der EU-Ebene, in den USA, die zum Beispiel auch auf der Software-Ebene es immer schwieriger machen für Unternehmen wie Apple, ihre Geräte abzuschotten, sodass man sie nicht mehr reparieren kann. Also oft wird da ja zum Beispiel auf der Chip-Ebene gearbeitet, sodass es Digital Rights Management, sodass es nicht möglich ist, überhaupt zu reparieren. Also der Chip verhindert es, etwas anderes einzusetzen beispielsweise. Und das wird immer schwieriger gemacht. Und es ist spannend, dass da einiges passiert. Andererseits gibt es natürlich auch die Bewegung hin zu Geräten, die immer unauffälliger sind. Also wir nutzen immer mehr digitale Infrastruktur, die sehr unsichtbar ist. Also Rechenzentren ist ein Thema, mit dem wir uns aktuell viel beschäftigen in der Forschung. Und immer mehr hängt sozusagen von der Cloud ab oder auch von Artificial Intelligence Operationen, die im Hintergrund laufen, die aber von sehr leistungsstarken und energiehungrigen Chips möglich gemacht werden. Chips, die oft ausgetauscht werden müssen. Und da ranzukommen und sozusagen eine Industrie im Hype abzubremsen, erscheint mir relativ unwahrscheinlich. Und es ist eher spannend zu sehen, welche Akteure sich dagegen stellen. Welche Akteure es zum Beispiel verhindern, dass irgendwo ein neues Rechenzentrum gebaut wird. Eine Kollegin in den USA, Ann Pesek, hat das Fighting Against Data Centers genannt. Also es gibt hier verschiedene Spannungen, die andeuten, dass es ein schwieriges Jahrzehnt wird in Sachen hochtoxischen elektronischen Abfall.
Stefan Laser war das, Soziologe an der Ruhr-Universität Bochum. Und einen kleinen Nachtrag noch. Hier im Gespräch klang nämlich so ein Aspekt an, der sich gefühlt in den letzten Monaten zunehmend in die breitere Wahrnehmung drängt. Die Tatsache, dass unsere digitale Welt mittlerweile zu einem großen Teil auf Rechenzentren basiert, die ja auch irgendwo stehen müssen und da auch irgendwelche Ressourcen verbrauchen. Ich empfehle dazu sehr unsere Breitbandfolge Proteste gegen Rechenzentren, Selbstbedienungssupermärkte und digitale Esoterik, in dem es um den Protest der indigenen Samen gegen Rechenzentren in ihren Gebieten in Norwegen geht.